ARD Sounds.
Die Bomben sind wirklich beängstigend. Aber was noch beängstigender ist, wenn das Terrorregime bleibt.
Das sagt Sohrush Ismaili, eine Stimme aus der iranischen Community in Hamburg.
Wie geht es mit dem Iran weiter? Ob es Verhandlungen mit den USA gibt, ist immer noch unklar.
Dazu eine Einschätzung von Clemens Fischer, Professor für internationale Beziehungen und Geopolitik an der Uni Köln.
Der Iran-Krieg sorgt nicht nur für höhere Spritpreise, jetzt werden weltweit sogar Kondome teurer. Wir erklären warum.
Die Straße von Hormus ist ein Brennpunkt im Iran-Krieg. Kai Küstner vom Podcast Streitkräfte und Strategien berichtet über die aktuelle Lage dort.
Und seit Monaten liegen bei der EU 90 Milliarden Euro für die Ukraine. Kann der Kredit jetzt endlich ausgezahlt werden? Dazu beraten die EU-Außenminister in Luxemburg. Hallo, ich bin Katharina Jetter aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 21. April um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Schauen wir heute zunächst mal in den Nahen Osten. Vieles hängt ja jetzt davon ab, ob der Iran und die USA weiter über einen Frieden verhandeln. Von Trump heißt es, dass ein Verhandlungsteam nach Pakistan, nach Islamabad aufbrechen soll. Und er hat auch verkündet, dass die Waffenruhe im Nahen Osten erst einen Tag später zu Ende gehen soll, also am Donnerstag in der Nacht um 2 Uhr unserer Zeit.
Ja, und wie es danach weitergeht, das ist total ungewiss. Und das ist nicht nur für die iranische Bevölkerung quälend. Auch die iranische Community in Deutschland, die schaut mit großer Sorge in die Heimat. Ines Bellinger und Clea Schnitzlein haben sich unter Exil-Iranern und Iranerinnen in Hamburg umgehört.
Hip-Hop-Beats, dazu persischer Gesang. Die Bilder wirken wie aus einem Musikvideo. Doch was Sohrush Ismaili in einem Hamburger Café auf seinem Laptop schneidet, ist iranische Propaganda. Der 31-Jährige betreibt einen Instagram-Kanal, auf dem er diese Videos einordnet. Er will zeigen, wie das Regime arbeitet und auf die Lage im Iran aufmerksam machen. In einem der Videos verschleierte Frauen die Waffen aus einem pinken Pickup an andere Frauen verteilen. In einem anderen Jungen kaum älter als 12 Jahre, die gerade bewaffnet werden.
Iran hat jetzt eine neue Strategie. Sie suchen Kinder ab 12 Jahre. Die nennen das John Fador, heißt auf Deutsch übersetzt wortwörtlich Lebensaufopferer. Das heißt, sie suchen Kinder ab 12 Jahren und die werden bewaffnet.
Für Ismaili ist das ein Zeichen der Schwäche. Das Regime greife aus Verzweiflung zu drastischen Mitteln. Das Ende der Waffenruhe, es weckt in dem 31-jährigen Iraner die Hoffnung, dass gezielte Zerstörung des Regimes fortgeführt werden kann.
Die Bomben sind wirklich beängstigend. Aber was noch beängstigender ist, wenn das Terrorregime bleibt. Sie herrschen gerade die Straßen Irans, bewaffnet und kontrollieren das iranische Volk in ihrem eigenen Land. Und das ist das größte Problem gerade. Und die Leute hoffen wirklich, dass das Regime wirklich endlich fällt.
Seit 10 Jahren lebt Ismaili in Deutschland. Kontakt zu Familie und Freunden im Iran hält er fast ausschließlich telefonisch. Allerdings seien Auslandsgespräche teuer, 40 Euro die Stunde. Die Hoffnung vieler Menschen vor Ort, ein politischer Neuanfang durch ein Referendum. Gleichzeitig fürchtet er, dass internationale Verhandlungen dem Regime am Ende Stabilität verschaffen könnten.
Meine größte Sorge wäre ganz ehrlich gesagt, dass die islamische Regierung im Iran mit Amerika wirklich am Ende eine Lösung finden und positive Verhandlungen abschließen. Denn das würde heißen, dass die Regierung bleibt.
Auch Sheida Nobacht blickt mit Sorge auf die Entwicklungen. Die 42-Jährige wurde in Teheran geboren und lebt seit 13 Jahren in Deutschland.
Alle haben Angst, dass diese Regierung bleibt und der Krieg zu Ende ist irgendwann. Weil die Regierung hat überhaupt und keinerlei sein Verhalten geändert. Die hängen Leute täglich auf. Ich kenne schon von Freundenkreis jemanden, deren Cousin vor einer Woche gehängt worden ist. Und er war nur ein 90-jähriger Junge.
Vor dem Gespräch hat die deutsch-iranische IT-Beraterin alle Namen von Bekannten notiert, die durch das Regime ums Leben gekommen sind. 6 Menschen. 4 weitere wurden festgenommen. Opfer durch amerikanische oder israelische Luftangriffe kenne sie persönlich nicht.
Und was die aber ganz schlimm fanden in diesem ganzen Krieg, was immer noch läuft, ist Blockade von Internet. Die können das kaum wirklich durchhalten. Die Mieter können keine Miete zahlen und alles ist an Internetblockade verantwortlich zu machen und nicht an Bombardierungen.
Auch Ali Bobar, Medizinstudent in Hamburg, sieht sein Heimatland im Ausnahmezustand. Er lebt seit 10 Jahren in Deutschland und spricht von einem kollektiven Trauma der iranischen Bevölkerung durch das Regime.
Die Bilder kann man auf jeden Fall nicht vergessen, was man gesehen hat. Und dazu noch kommen immer wieder neue Geschichten von Folter, aber auch die wirtschaftliche Lage ist katastrophal.
Außerdem würden gerade viele Menschen ihre Arbeit verlieren. Bargeld sei knapp, Behörden arbeiten nur noch eingeschränkt, Busse und Schulen würden von Milizen genutzt, berichtet Bobar.
Momentan denke ich, die einzige Lösung ist natürlich, dass die Angriffe sich intensivieren und dann man wirklich auch gezielt die Sicherheitskräfte weiterhin angreift.
Sein Wunsch, ein klarer Kurswechsel in der europäischen Iran-Politik, etwa durch die Ausweisung iranischer Diplomaten und stärkerer Unterstützung der Opposition. Ein möglicher Frieden ohne Regimewechsel, das wäre für alle 3 Exil-Iranerinnen und Iraner die schlechteste Lösung.
Stimmen aus der iranischen Community in Hamburg. Sie befürchten, dass sich Trump und die Revolutionsgarden im Iran auf einen Kompromiss einigen könnten, den beide Seiten für ihre eigene Bevölkerung als Sieg feiern können und dadurch ein Regimewechsel im Iran in weite Ferne rückt.
Ja, das Thema Regimewechsel im Iran ist gerade kein viel diskutiertes Thema. Vielmehr geht es gerade darum, wer bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran wohl am längeren Hebel sitzt. Dazu hat sich heute auf NDR Info Clemens Fischer geäußert. Er ist Professor für internationale Beziehungen und Geopolitik an der Uni Köln. Und zur Frage, wer die besseren Druckmittel in der Hand hat, USA oder Iran, hat er gesagt, mit der Blockade der Straße von Hormuz hat der Iran einen echten Trumpf in der Hand. Aber
die Straße von Hormuz ist natürlich momentan für den Iran ein ganz, ganz toller Punkt, den er verwenden kann, aber auf die Dauer schleift sich auch ab. Denn die Wirtschaft passt sich natürlich an, man sucht das andere Ressourcen. Das sieht man an China, die sich bereits woanders abdecken. Und irgendwann muss auch der Iran zum Punkt kommen, denn beide Seiten benötigen eigentlich jetzt langsam ein Kriegsende. Trump innenpolitisch vor allem und der Iran, weil er auch genau weiß, er hat maximal noch für 40 bis 50 Tage Munition und kann sich wehren und dann wäre es langsam auch bei ihm zu Ende.
Die Waffenruhe ist ja jetzt noch mal um einen Tag, wie gesagt, verlängert worden. Was passiert denn jetzt, wenn es bei den Verhandlungen nicht zu einer Einigung kommt?
Nach Einschätzung von Clemens Fischer kann es sich Trump nicht leisten, den Krieg genauso wieder aufzunehmen wie vor der Waffenruhe. Auch wenn Israel das gerne so hätte.
Eigentlich nein, denn wir sind jetzt beim Tag 53 oder 54 schon und der Iran hat eben noch Waffen für rund weitere 50 bis 60 Tage. Das würde bedeuten maximal 10 Tage Krieg. Dann wäre Trump aber schon Mitte Juni und damit wäre auch im Endeffekt während der Midterms politisch beinahe gelaufen. Das heißt, Trump muss versuchen, einen Deal zu bekommen und auf der anderen Seite weiß eben auch der Iran, wenn die Amerikaner bis zum bitteren Ende gehen, dann wäre es möglicherweise doch das Ende des Mullah-Regimes. Das heißt, beide Seiten haben Interesse daran, dass es zu einem Deal kommt, wie Trump es ausdrücken würde. Der muss eben nur so gestaltet sein, dass man sich der eigenen Klientel oder der eigenen Bevölkerung als quasi Sieg verkaufen kann.
Trump muss nach Ansicht unseres NDR-Info-Experten also versuchen, einen Deal hinzubekommen, wenn er Präsident bleiben will. Und auch das Mullah-Regime hat seiner Einschätzung nach Angst, seine Macht zu verlieren, wenn der Krieg zu lange weitergeht und die Bevölkerung sich dann eben gegen sie wenden könnte.
Wir halten euch auf dem Laufenden, wie sich die Verhandlungen entwickeln werden. Dann bleibt noch die Frage, wie es um die Straße von Hormuz steht. Ist sie gerade offen oder schon wieder blockiert? Das ist heute auch ein Thema beim NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien. Host Kai Küstner bringt uns auf den aktuellen Stand.
Also von freier Fahrt kann Stand jetzt, Dienstag, 12.30 Uhr, keine Rede sein. Die Meerenge bleibt ein Brennpunkt. Das Regime in Teheran hatte höchst verärgert darauf reagiert, dass die US-Marine das iranische Frachtschiff Tuska angegriffen und unter ihre Kontrolle gebracht hatte. Das Schiff soll dem US-Zentralkommando zufolge wegen illegaler Aktivitäten auf der Sanktionsliste der USA gestanden haben. Es soll die Blockade durchbrochen und Warnungen ignoriert haben und deshalb aufgebracht worden sein. Eine Verletzung der Waffenruhe und Piraterie nannte das dagegen der Iran. Teheran fordert die sofortige Freigabe des Schiffes samt Besatzung und kündigte Vergeltung an. Zuvor hatte Trump dem Regime vorgeworfen, die Feuerpause verletzt zu haben, unter anderem durch iranische Angriffe auf ein französisches und ein britisches Schiff in der Straße von Hormuz. Vieles deutet also eher auf Eskalation denn auf Entspannung hin.
Soweit Kai Küstner in der aktuellen Folge vom NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien, den man auch bei ARD Sounds hören kann. Der Irankrieg und die umkämpfte Straße von Hormuz sorgen übrigens nicht nur für höhere Spritpreise, jetzt werden sogar Kondome teurer. Wie kommt das?
Der weltweit größte Kondomhersteller, der heißt Carex. Das ist ein Unternehmen in Malaysia. Und Carex hat jetzt angekündigt, dass die Preise um 20-30% steigen werden. Grund sind die hohen Rohstoffkosten für Kautschuk und Verpackungsmaterial. Aber auch die Nachfrage ist offenbar gestiegen, weil viele Kunden durch die teuren Frachtkosten und Lieferverzögerungen nicht mehr so viele Kondome auf Lager haben. Und Carex beliefert Marken wie Durex und Trojan, aber auch viele staatliche Gesundheitssysteme und UN-Hilfsprogramme.
Dann wechseln wir jetzt den Schauplatz. Die EU-Außenminister haben sich ja heute in Luxemburg getroffen, auch um über die Auswirkungen des Iran-Krieges zu sprechen. Aber im Mittelpunkt des Treffens stand die Lage in der Ukraine, oder?
Ja, die Ukraine, die steht an eins. Und es geht um ein Darlehen von 90 Milliarden Euro von der EU für die Ukraine. Das hat Ungarn ja bisher blockiert, aber da gibt's ja nun einen Regierungswechsel. Und an die Adresse dieser neuen Regierung in Ungarn hat sich heute Bundesaußenminister Wadephul gewandt und gesagt, der EU-Kredit für die Ukraine, der muss jetzt ganz schnell kommen und dürfe eben nicht mehr blockiert werden. Wörtlich hat er gesagt, für die Ukraine geht es dabei um alles. Also die EU hofft, dass die neue Regierung in Budapest die Blockade der Ukraine-Hilfen aufgeben wird und morgen soll in der EU über die Bewilligung dieses Kredits abgestimmt werden. Sabrina Fritz, die berichtet dazu aus Straßburg.
In der Europäischen Union findet gerade ein ziemlicher Personalwechsel statt. Bulgarien hat eine neue Regierung gewählt, die eher als russlandfreundlich gilt. Größere Hoffnungen werden deshalb auf den neuen ungarischen Regierungschef gesetzt. Er hat versprochen, sein Land werde ein guter Partner der EU und der NATO werden. Die neue ungarische Außenministerin, die ebenfalls Orbán heißt, ist beim aktuellen Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg noch nicht dabei. Aber die Erwartungen an Budapest sind hoch, so Ellen McEntee, die Außenministerin von Irland.
They also are very clear that the agreement that was reached on the 90 billion euro loan, that was already agreed.
Wir erwarten jetzt eine schnelle Freigabe des 90 Milliarden Euro Kredits an die Ukraine. Der scheidende ungarische Ministerpräsident Orbán hat diesen noch blockiert. Morgen, so heißt es in Brüssel, könnte es darüber eine Einigung geben. Auch die Außenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, ist optimistisch, dass die Ukraine nun schnell das dringend benötigte Geld bekommt. Auch wenn die Ukraine aufgrund der Lage im Nahen Osten etwas aus den Schlagzeilen geraten ist, das Thema bleibt auf der Eins beim Treffen der Außenministerinnen und Minister. Die finnische Außenministerin Elina Valtonen nennt das russische Regime geschwächt. Wir werden weiter über das 20. Sanktionspaket gegen Russland beraten, das hoffentlich bald verabschiedet wird, sagte sie in Luxemburg.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Katharina Jetter aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.